das ist der ICF Basel Podcast.
Hey, als ich halb so gross gesehen bin, ungefähr, hat Weihnachten immer gleich ausgesehen bei uns. Wir sind zu meiner Grossmutter gegangen und alle waren dabei, meine Eltern, meine Geschwister, meine Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen. Und die Grossmutter hat gekocht, vielleicht kennen das so mit ordentlich Fett, das richtig gut schmeckt. Und dann haben wir uns die Bauch voll geschlagen. Und in dem Moment, wo so den Knopf aufmachen oder den Gurt ein bisschen ausweiten und noch ein paar von diesen super Gutzli, was sie backen, nachgeschoben hast, hat sie dann die mittlerweile spucke und fettbefleckten Liederblätter aus dem Schränkchen rausgeholt. Und hat die Songs «O du Fröhliche», «Vom Himmel hoch», «Leise bissel das Reh», «Ihr Kinderlein kommt», in einer unmöglichen Tonart angestummen. Und ich kenne die Lieder schon seit Kindern. Aber ich habe mir nie Gedanken gemacht, was bedeuten sie eigentlich? Warum sind sie überhaupt geschrieben worden? Was ist der Hintergrund? Und wir wollen ja genau das mit dieser Serie Weihnachtslieder ändern. Und wir haben, letzte Woche sind wir eingestiegen mit dem Lied «Vom Himmel her». Und wenn du die Predigt nicht gehört hast, dann kannst du auf dem Videopodcast kannst du sie nachschauen. Und heute werden wir weitermachen mit «Ihr Kinderlein kommt». Und ich höre jetzt von Bruce und Celine die ersten vier Strophen vom Lied «Ihr Kinderlein kommt». Und bleib einfach sitzen und genieße es. Lass auf die wirken. Seht in der Krippe im nächtlichen Stall, seht hier bei des Lichtleins hell glänzendem Strahl den lieblichen Knaben, das himmlische Kind, viel schöner und holder als das Kindlein auf Heu und auf Stroh. Maria und Josef betrachten es froh. Die redlichen Hirten knien betend davor. Hoch oben schwebt jubelnd der Engeleinchor. Hoch oben schwebt jubelnd der Engeleinchor. mit Abstand die schönste Version von ihr Kinderlein kommt, die ich je gehört habe. Wenn ich die ersten vier Strophen, die ich jetzt gehört habe, mal wirklich bewusst los, dann klingt das für mich extrem nach Friede, Freude, Eierkuchen. Alles extrem romantisch. Seit diesem Jahr hinkt das bei mir ein bisschen, weil ich bin das Jahr Vater geworden. Und wir haben noch eine vergleichsmäßig einfache Geburt gehabt. Aber viele von meinen Freunden sind auch älter geworden und für mich hat eine Geburt einfach an Romantik verloren. Ich meine, ich weiß noch, wo wir Geburtstermin hatten, oder? Und wir sind in die Klinik gegangen und wir sind im Erdgeschoss reingegangen und es war eine Klinik wie jede andere auch. Und dann sind wir runtergegangen ins Untergeschoss. Ich habe Sachen gehört. Ich habe Schreien gehört, ich habe so etwas noch nie gehört. Und ich habe mich von einem Moment auf einen anderen extrem unwohl gefühlt und es hat mir die Haare aufgestellt und ich wollte einfach nur noch weg. Und ich habe plötzlich verstanden, warum das Treppenhaus runter ins UG nicht offen konstruiert ist wie jedes andere Treppenhaus in diesem Spital, sondern mit einer dicken Tür abgetrennt ist. Wenn ich die ersten vier Strophen von dem Lied so anlose, dann denke ich mir, lieber Christoph von Schmid, wo das Lied geschrieben hat. In welcher Welt lebst du? Hast du irgendwie vergessen, die rosa Sonnenbrille abzuziehen? Was ist genau passiert? Ich meine, wenn ich die Liedtexte, die er so geschrieben hat, in einem Bild darstellen will, sieht das ungefähr so aus. Der kleine Jesus, der sitzt in seiner Krippe mit einem leicht geneigten Kopf, macht die Arme so auf, look at me, I am Jesus. Und Maria sitzt oder so hügelt so nebendran oder so fürsorglich, fern alle Schmerzen. Und wenn wir genau schauen, oben haben wir eine Stromlaterne, oder? You're the God of Miracles. Meiner Meinung nach sieht der Stall ungefähr so aus. Ich habe auch ein Bild mitgebracht. Streckig. Unordentlich. Und es hat auch keine Stromlaterne. Und die Krippe hat vielleicht etwa so ausgesehen. Und alles war sehr dürftig eingerichtet. Nicht wirklich so, wie man sich Bedingungen für eine Geburt vorstellt. Und ich glaube, Maria ist wahrscheinlich nach der Geburt eher irgendwo komplett erschöpft und vielleicht auch blutverschmiert am Boden gelegen. Und irgendwo neben ihr war noch die Plazenta. Das ist die Realität. Lieber Christoph von Schmid, wie kommst du auf die Strophe? Und wie kommst du dazu, Kinder in die Situation einzuladen? Können wir schauen, ihr Kinderlein kommt. Kommt und schaut euch das an. Ich glaube, der Christoph von Schmid hat etwas Wesentliches verstanden. Und ich habe das erst gecheckt, als ich den zweiten Teil des Lieds ein bisschen näher angeschaut habe. Und ich will euch den kurz vorlesen. O betet, du liebest, du göttliches Kind, was leidest du alles für unsere Sünd? Ach, hier in der Krippe schon Armut und Not, am Kreuze doch gar den bitteren Tod. O beugt wie die Herden anbetend die Knie, erhebe die Hände und danket wie sie. Stimmt freudig, ihr Kinder, wer wollt sich nicht freuen? Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein. Was geben wir, Kinder, was schenken wir dir? Du Bestes und Liebstes der Kinder dafür. Nichts willst du von Schätzen und Freuden der Welt. Ein Herz nur von Unschuld allein dir gefällt. So nimm unsere Herzen zum Opfer denn hin. Wir geben sie gerne mit fröhlichem Sinn. Und mache sie heilig und selig wie deins. Und mach sie auf ewig mit deinem nur eins. Ich glaube, der Christoph von Schmid hat verstanden, oder besser gesagt, nicht nur verstanden, sondern er hat eine Faszination gewonnen. Er war überwältigt von dem, was in dieser Situation gerade passiert ist. Er hat gecheckt, dass Gott in der Person von Jesus auf die Erde gekommen ist, um mit uns eine lebendige Beziehung zu leben. Er hat gecheckt, dass Gott an Weihnachten persönlich auf die Erde gekommen ist. Ich meine, du musst dir das mal geben, wir haben das alle schon oft gehört. Aber der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alles gemacht hat, der über alles herrscht, hat kein Interesse daran, über uns Menschen zu herrschen, wie wir unseren Herrscher vorstellen. Sondern er kommt abends auf Augenhöhe zu uns. Weil er eine Beziehung mit uns will. Und das fasziniert Christoph von Schmid so extrem, dass er fähig ist, alles das auszublenden, was nicht ideal ist. Und einfach nur das Wunder zu sehen. Und aus dieser Perspektive kann ich so gut verstehen, warum er so ins Schwärmen kommt. Warum er dort hingeht, dass er sagt, das müssen alle Menschen, das müssen alle Kinder auf der Welt, müssen das mitbekommen. Das, was hier gerade passiert ist, weil das verändert alles. Ich weiss noch, als ich vor 19 Jahren mich für ein Leben mit Jesus entschieden habe. Ich war am Anfang genauso überwältigt gewesen. Ich weiss noch, ich bin heimgekommen. Und ich habe damals zu meiner Mutter gesagt, hey, ich kann nicht beschreiben, was gerade in mir vorgeht. Ich platze fast. Ich habe so eine Freude und ich kann es kaum erklären. Aber ich wollte es trotzdem mit allen teilen, auch wenn es niemand hat hören wollte. Es hat raus müssen. Und ich habe das nachher nur noch zweimal in meinem Leben ähnlich erlebt. Einmal, als ich meine Frau Maike kennengelernt habe und einmal, als mein Sohn der Given auf die Welt gekommen ist. Das Gefühl, einfach völlig hin und weg zu sein. Einfach nur noch fasziniert zu sein. Nicht mehr anders gesehen. In meinen Gedanken und in meinem Herz hat nichts anderes mehr Platz gehabt. Ich konnte in die Schule gehen, ins Studium oder arbeiten. Ich wollte mich konzentrieren auf etwas anderes. Ich habe das, die Faszination nicht aus meinem Kopf herausbekommen. Ich konnte es nicht beiseite schieben, selbst wenn ich wollte. Ich war völlig eingenommen. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Schau, wenn ich mich heute frage, ob ich in Jesus verliebt bin, dann muss ich ganz ehrlich sagen, die Gefühle von damals, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die sind es nicht mehr. Klar, ich liebe Jesus. Das kann ich sagen, mit voller Überzeugung. Aber wo ist die Faszination an? Wo ist die Tatsache an, dass ich nichts mehr anders als an ihn denken kann? Wenn ich am Morgen aufstand. Wo ist das an, dass mein Herz schneller schlägt, wenn ich an ihn denke? Dass ich es im Hals oben spüre, wenn ich eine Begegnung mit ihm habe? Schau, wenn ich dir die Frage stelle, da und jetzt, so wie du da sitzt, ob du in Jesus verliebt bist, was antwortest du in dir drin? Weißt du noch, wie es war, wo du ihn kennengelernt hast? Was du gefühlt hast? Und ist es noch wie damals? Und falls es nicht ist wie damals, falls es sich auch nicht mehr gleich anfühlt, müssen wir uns zufrieden geben damit, dass das Gefühl vom Verliebtsein, die Faszination, die erste Faszination, dass die einfach verschwindet? Sicher nicht. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns nicht dürfen zufrieden geben, wenn das passiert. Aber wie kommen wir wieder dorthin? Wie schaffen wir es, dass wir wieder von Jesus fasziniert sind? Wie schaffen wir es, dass wir uns wieder neu in ihn verlieben können? Wie können wir wieder dorthin kommen, dass wir an nichts anderes mehr denken können als an ihn? Wie kommen wir dorthin, dass wir die letzte Strophe von diesem Lied mit voller Überzeugung singen können? So nimm unsere Herzen zum Opfer denn hin. Wir geben sie gerne mit fröhlichem Sinn. Und mache sie heilig und selig wie deins und mach sie auf ewig mit deinem nur eins. Schau, wenn du da sitzt und sagst, es stimmt, ich fühle mich nicht mehr wirklich verliebt in Jesus und ich spüre die Faszination nicht mehr gleich, dann bist du in guter Gesellschaft, wieso war ich da stand. Bei mir ist das so. Und ich glaube, es ist auch ein Stück weit normal. Ich glaube, es ist auch normal, dass das Gefühl, dass die Faszination, dass das immer wieder einmal so wegfadet, verschwindet. Still und leislich. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir checken, wie wir wieder dort ankommen. Weil ich bin überzeugt, die Faszination ist der Schlüssel, dass wir unser Herz Jesus voll angeben können. Schau, ohne die Faszination, ohne dass dein Herz schneller schlägt, wenn du an ihn denkst, könntest du ihm dein Herz nicht voll und ganz anlegen. Weil, schau, du könntest dein Herz könntest nicht aus einem Pflichtgefühl verschenken, oder weil ich das sage, oder weil das jemand sagt, der näher an dir dran ist. Mach das. Es funktioniert nicht. Du könntest dein Herz nur verschenken, wenn du verliebt bist. Aber das Problem ist, wenn du Jesus dein Herz nicht voll und ganz anlegen kannst, dann kannst du auch nicht wirklich eine lebendige Liebesbeziehung mit ihm leben. Und dann passiert es extrem schnell, dass dein Glaubensleben zum Krampf wird. Dass alles plötzlich aus einem Pflichtgefühl rauskommt. Ich sollte die Bibel lesen, ich sollte stille Zeit machen, ich sollte am Morgen immer Zeit mit ihm verbringen. Ich sollte in den Gottesdienst gehen, ich sollte in der Bibel mehr forschen, auch mal das Alte Testament lesen. Ich sollte regelmäßig mitschaffen in der Kirche. Ich sollte. Vielleicht kennst du das Gefühl. Aber schau, Jesus ist genau wegen dem auf die Erde gekommen, um eben dem ein Ende machen und zu sagen, ich will dich. Ich will eine Beziehung mit dir. In der Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel, spricht Jesus ganz gezielt 7 Gemeinden an und sagt etwas zu ihnen. Und eine von diesen Gemeinden ist die Gemeinde Ephesus. Und die Gemeinde Ephesus hat genau das Problem, dass sie die Faszination an Jesus verloren hat. Und jetzt lesen wir mal in Offenbarung 2,2, was Jesus zu der Gemeinde Ephesus sagt. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Ephesus liegt in der heutigen Türkei und ist damals, zu der Zeit, wo Jesus das gesagt hat, die Hauptstadt in der Provinz Asien gewesen und eine sehr bedeutende Stadt gewesen. Sie ist eine Handelsstadt gewesen, sie ist am Meer gelegen, sie haben Strassen ins Landesinnere gebaut und haben sich somit eine super Position verschafft, dass viele Menschen und Waren durch sie durchgegangen sind. Und so sind sie extrem mächtig und wohlhabend geworden. Und der Paulus war ein gescheiter Kopf gewesen. Der Paulus, der hat ja erkannt, was mit dem Kommen von Jesus passiert ist. Und er hat gesagt, die Botschaft, die Tatsache, dass Gott auf die Welt kommt, um eine Beziehung mit mir zu haben, die muss die ganze Welt erfahren. Also was hat er gemacht? Er hat angefangen, Gemeinden zu gründen. Und er hat die Gemeinde nicht irgendwo im Wald gegründet, sondern in Städten, die Einfluss haben. Weil er gewusst hat, dort kommen die Menschen an und gehen auch wieder weiter. Und so verbreitet sich die Botschaft. Die Gemeinde ist gesund geworden, die Gemeinde ist stark geworden und viele die anderen Gemeinden, die aus dieser Bewegung heraus entstanden sind, haben sich an ihren orientiert und zu Recht. Ich meine, lesen wir, was Jesus der Gemeinde zugute hält. Im Vers 2 Studio, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Das tönt doch nach einer starken Gemeinde. Unermüdlicher Einsatz und Ausdauer. Sie führen Menschen zu Gott. Sie bringen Essen zu denen, die nichts haben. Kümmern sich um die armen Leute. Besuchen die Kranken, die Leute, die im Gefängnis sind. Und sie machen immer und immer weiter. Sie dulden das Böse nicht. Wenn Ungerechtigkeit in ihren Reihen passiert, dann zerschlagen sie es. Und wenn jemand Lügen erzählt und so versucht, Leute in eine falsche Richtung zu ziehen, dann entlarven sie die Leute. Sie scheinen Gottes Auftrag richtig, richtig ernst zu nehmen und Vollgas dafür zu geben. Und dann kommt im Vers 4 das Aber. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Wir könnten das jetzt anschauen und sagen, so viel Gutes entsteht durch die Gemeinde. Und das eine Aber von Jesus. Come on. Aber wie gross das Aber in den Augen von Jesus ist, sehen wir, wenn wir weiterlesen im Vers 5. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. All das Positive hat keine Bedeutung. Jesus ist doch extrem klar. Ich werde mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Was so viel heisst wie, ich werde mit dir Schluss machen, du wirst zerfallen, du wirst deinen Einfluss verlieren und niemand wird sich mehr an dir orientieren. Schau, ich habe dir ein Bild mitgebracht, wie Ephesus heute aussieht. Es ist eine zerfallene Stadt. Touristen kommen und schauen die Ruinen an, wo die damalige Grösse zeigen. Aber die Stadt hat keinen Einfluss mehr. Und die Gemeinde, von der wir lesen, die gibt es nicht mehr. Die findest du nicht mehr. Auch die hat keinen Einfluss mehr und die anderen Gemeinden orientieren sich auch nicht mehr an ihr. Ich finde es erstaunlich, wie klar Jesus seine Prioritäten macht in so einem kurzen Abschnitt. Priorität 1, sei bei mir und lieb mich. Priorität 2, alles andere. Wir können uns lang abmühen. Wir können lang Kirchen bauen, Christmas Celebrations veranstalten. Wir können lang Musik machen, Lieder schreiben, singen, Predigten schreiben, halten, Deutschkurs geben, Kinderprogramm machen. Und doch hat all das keine Bedeutung, wenn es nicht aus der Liebe zu Jesus kommt. Allerdings glaube ich, sehr wohl kann es dazu führen, dass unsere Liebe zu Jesus grösser wird. Aber Freunde, um das geht es. Jesus will, dass wir bei ihm sind und ihn lieben. Zuallererst. Schau, ich bin grundsätzlich ein Freund davon, wenn Lösungen naheliegend sind. Und das ist Gott sei Dank in dem Fall so. Wir müssen nicht wahnsinnig lange in der Bibel buddeln, bis wir herausfinden, was wir machen müssen, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dass wir sagen müssen, ja, wir haben die Faszination irgendwo verloren. Jesus sagt im Vers 5 extrem klar, was zu tun ist. Er sagt, erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Jesus gibt uns quasi ein 3-Schritte-Programm. Er sagt, erinnere dich. Und er wird fast ein bisschen nostalgisch in dem Moment und sagt, hey, weißt du noch, wo wir uns kennengelernt haben? Weißt du noch damals? Schau, ich glaube, am Anfang ist Verliebtsein nicht schwierig. Es ist ein Selbstläufer. Vielleicht kennst du das Gefühl. Vielleicht magst du dich noch erinnern. Versuch mal zurückzudenken, jetzt gerade, wie du dich gefühlt hast, wo du Jesus kennengelernt hast. Was ist in deinem Herz vorgegangen? Oder wie war es damals, wo du deinen Partner kennengelernt hast? Wie hast du dich gefühlt? Schau, ich liebe es, mit Menschen zu reden, die frisch verliebt sind. In Jesus oder in einen anderen Menschen. Du hast immer so ein Begeisterungsgespür. Du hast immer so eine, wow, so eine Faszination spüren. Und ich habe immer das Gefühl, das kommt einfach raus. Du musst gar nicht viel fragen. Du spürst einfach die Liebe und die Faszination. Und die Gespräche, die inspirieren mich immer wieder, selber zurückzuschauen und zu fragen, wie war das damals bei mir gewesen, als ich Jesus kennengelernt habe? Ich weiss noch, ich war so euphorisch gewesen. Noch mehr als heute. Ich habe mich nach Worship-Zeiten gesehnt. Ich bin an jede Worship-Night gegangen und habe es so geliebt, Lieder zu singen, um seinen Namen gross zu machen. Und ich habe mich nach den Gaben ausgestreckt, die er für uns parat hat. Und habe gesagt, gib mir das Zeug, ich will es probieren. Und ich habe es einfach ausprobiert. Keine Angst gehabt, von gar nichts. Könnte nicht funktionieren oder so, hätte es nicht gegeben. Schau, sich zu erinnern hat etwas mega Kraftvolles. Es bringt die Gefühle vom Verliebtsein für einen Moment zurück. Und du kannst das auf verschiedene Arten machen. Du kannst ein Tagebuch schreiben. Aufschreiben, was du mit Jesus erlebst. Bilder reinkleben, Zeichnungen machen. Oder wenn du poetisch veranlagt bist, schreib ein Gedicht, schreib einen Song. Das wird ein Leben lang bleiben. Erinnerungen bringen die Gefühle vom Verliebtsein für einen Moment wieder zurück. Schau, wenn du verheiratet bist, vielleicht bist du mit deinem Partner da, vielleicht ist dein Partner nicht da. Probier das heute schnell aus. Geh heute Nachmittag heim und schau zusammen mit deinem Partner die Hochzeitsfotos an und schau, was in dir passiert. Das löst etwas aus, wenn wir uns erinnern. Wir erleben so viel Gutes mit Jesus, aber es liegt auch in unserer Natur, dass wir all das wieder sehr schnell vergessen. Und ich glaube, wenn du dich an die Momente erinnerst, wo du weißt, dort bin ich Jesus richtig nahe gewesen und bin richtig fasziniert gewesen, wenn ich an ihn gedacht habe. Dann wirst du oft auch relativ schnell merken, ich bin nicht mehr dort. Jesus sagt, kehr um. Und das ist übrigens gemeint, wenn wir von Bußtun schwätzen. Bußtun bedeutet nichts anderes als umzukehren. Ich glaube, die Erinnerungen, die helfen dir, herauszufinden, was dir heute fehlt im Vergleich zu damals, wo du musst sagen, ja, ich bin richtig verliebt in Jesus. Vielleicht hast du Sachen in dein Leben reingelassen. Vielleicht hast du Sachen, die du um Jesus mal angeleitet hast, wieder aufgenommen. Und hast sie nicht dort liegen. Vielleicht hast du permanent viel zu tun. Ich glaube, das ist Krankheit Nummer 1 in unserer Zeit. Vielleicht investierst du Zeit in die falschen Beziehungen oder startest du den Tag gar nicht mit Jesus. Vielleicht hat irgendein Liebesroman deine Bibel ersetzt. Umkehren bedeutet nichts anderes, als eine Entscheidung zu treffen, in eine andere Richtung zu gehen. Schau, die Sachen loswerden, die uns von Jesus fernhalten, das ist so wichtig. Weil es ist nicht nur so, dass es dir Zeit nimmt, die du mit Jesus könntest verbringen, sondern sehr oft ist es auch so, dass es dir die Lust nimmt, überhaupt Zeit mit Jesus zu verbringen. Ich will dir das mit einem kurzen Beispiel zeigen. Eine von meinen Leidenschaften ist Essen. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht aus dem Thema Essen. Ich könnte die nach dieser Celebration, obwohl es hier super Essen gibt, in eines der besten Restaurants hier in der Stadt zu einem Fünfgänger einladen. Ich zahle und du isst. Du musst nichts anderes machen, vielleicht noch ein bisschen mit mir schwätzen. Und zum ersten Gang bekommst du eine Pilz-Weisswein-Suppe. Pilze sind unten an der Stiele noch mit Blattgold versehen. Das sieht man jetzt nicht, weil sie schon in der Soße sind. Zum zweiten Gang bekommst du einen Salat mit Hummer-Topping. Und zum dritten Gang gibt es einen französischen Weichkäse auf einem Salat Rindscapaccio-Bett. Zum vierten Gang gibt es ein Wagyu-Steak, das zarteste Rindfleisch von der Welt, das dir auf der Zunge zerfällt, wenn du es isst. Und für alle Vegetarier gibt es das feinste Tofu, das dir auf der Zunge zerfällt, wenn du es im Maul hast. Und zum Dessert am fünften Gang bekommst der beste Schokokuchen, den du je gehabt hast. Er ist noch etwas feucht, er ist noch warm, überzogen mit einer Zartbitterglasur und hat noch frische Erdbeere oben drauf. Und zu jedem Gang bekommst du den perfekt passenden Wein, der das Ganze abrundet. Schau, wenn du jetzt aber, während wir auf dem Weg sind zu diesem Restaurant, noch schnell im Mac vorbeigehst und noch 4 Big Mac mit Pommes reinhaust und nachher fahrst du noch an eine Tankstelle und kaufst noch 2 Mandelgipfel, ein paar saure Nudeln, einen Ananas und einen Orangensaft. Und dann gibst du das alles. Richtig zügig. Ich kann dir mit absoluter Sicherheit versprechen, dass dich jeder von diesen 5 Gängen anekeln wird. Du wirst keine Lust darauf haben, die zu essen. Schau, Jesus hat nur das Beste für uns parat. Aber so oft haben wir nicht mal Lust darauf, weil wir so knallvoll sind mit allem anderen. Schau, wenn du dich erinnerst an die Zeiten, wo du so bei Jesus dran bist, dass du kannst sagen, ich bin so verliebt in ihn gewesen. Und dann die Sachen los wirst, wo du das Gefühl hast, das hindert mich daran, wieder näher an ihn heranzukommen. Dann ist es so wichtig, dass du dann auch den dritten Schritt machst, den Jesus sagt. Weil ich glaube, sonst passiert es so schnell, dass du das irgendwann nicht aufnimmst oder abgeleitet hast. Und dich in deinen alten Mustern wieder findest. Der dritte Punkt, den Jesus sagt, ist, handle wieder so wie am Anfang. Mach wieder das, was du am Anfang gemacht hast. Wenn du zurückdenkst an die Zeit, wo du Jesus kennengelernt hast, was ist das gewesen, wo du das Gefühl hast, das hat mich noch zu ihm gebracht? Vielleicht hast du eine Hammer Small Group gehabt, der hast keine Small Group oben verpasst und die sind dann zusammen in den Gottesdienst gegangen. Hat euch unterstützt, wenn ihr etwas braucht habt im Leben. Vielleicht hast du richtig Hunger nach der Bibel gehabt, du hast geforscht, du hast neue Sachen wollen entdecken. Vielleicht hast du selber Musik gemacht und hast in einer Worship-Band gespielt oder in der Kirche mitgespielt und hast gemerkt, wenn ich Jesus Musik mache, dann sehe ich ihn. So klar wie sonst nie. Vielleicht hast du in der Suppenküche mitgeholfen. Das kann so unterschiedlich sein, wie wir sind, was das war. Klar, das Leben verändert sich und du kannst vielleicht nicht so machen und du kannst wieder genau das Gleiche machen. Aber ich glaube, die Erinnerungen, die helfen dir, wieder herauszufinden, was dich wieder näher zu Jesus bringt. Wie kommen wir dort an, dass wir die letzte Strophe von diesem Lied mit voller Überzeugung singen können? So nimm unsere Herzen zum Opfer denn hin. Wir geben sie gerne mit fröhlichem Sinn. Und mache sie heilig und selig wie deins. Und mach sie auf ewig mit deinem nur eins. Erinnere dich, kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du von Jesus fasziniert bist, wenn dein Herz schneller schlägt, wenn du an ihn denkst, dann könntest du ihm dein ganzes Herz anlegen. Schau, Jesus will nicht deine guten Daten. Jesus will nicht deine Zeit. Jesus will nicht dein Geld. Jesus will nicht schön gesprochene Gebete oder schön gesungene Lieder. Er will dein Herz. Warum ist ihm das so wichtig? Weil er so verliebt in dich ist. Ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, wenn du verliebt bist und nicht weißt, was gegenüber fühlt. Das ist doch so ein Moment, so, da kannst du nichts gegen deine Gefühle machen. Sie sind einfach da. Und du hoffst einfach nur, mit allem in dir drin, dass das Gegenüber genauso fühlt. Genau so geht es Jesus, wenn er dich anschaut. Und wegen dem ist es ihm so wichtig, dass du bei ihm bist und in ihn verliebt bist. Wegen dem will er nichts anderes so fest, wie dass du einfach bei ihm bist und ihm dein Herz gibst. Schau, an Weihnachten ist Gott in der Person von Jesus auf die Erde gekommen. Damit wir eine Liebesbeziehung mit ihm haben können. Anders gesagt, er ist auf die Welt gekommen, um dein Herz zu erobern. Lasst uns die Weihnachtszeit nutzen. Lasst uns jetzt die zwei Wochen, die kommen vor Weihnachten, noch nutzen, um die Faszination an Jesus wieder zurückzugewinnen, um uns wieder neu in ihn zu verlieben.